Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben.
Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Liebe Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem, ja, was heißt, normalerweise würde man sagen Sonntag, aber wir nehmen heute einen Tag früher auf, weil ich morgen den ganzen Tag meinen kleinen Sohn habe und ihn auch ins Bett bringen will und deshalb haben wir das auf Samstag verschoben. Es sind alle da, außer Blacky, und ja. Fußball. Schön, dass ihr da seid, ihr Pfeifen.
Ja, hi.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach ein bisschen abgestumpft, was euch angeht, ne?
Dankeschön.
Gut,
das ist das Letzte, was du jetzt mir gesagt hast. Dir ist dein Legend-Rang einfach echt zum Kopf gestiegen.
Ja, voll.
Können wir direkt drüber reden. Legend, schwer zu erreichen oder doch eher einfach?
Ich fand's auch schwer, keine Ahnung. Also ich hab's
das,
ja
ich es gemacht habe, war super einfach.
Na, das war die ach so, Hunter hast du. Ich hab
Face Hunter gespielt, ja.
Das Max war
Ramos, Face Hunter mit Grave. Nee, wie hieß es nicht? Gravedigger? Undertaker? War das Undertaker? Gravedigger? Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch, auf Englisch heißt. Der dreimal genervt wurde.
Ja, aber es gab auch so eine Season, wo Paladin, ich glaube, Secrets hatte oder so. Oder was war das?
Ja, Secret Paladin habe ich auch gespielt, aber da war ich nicht bis Legend gespielt.
Aber irgendjemand aus meinem Umfeld, ich weiß gar nicht mehr, wer hat sein Legend damals bei dem Secret Hunter geholt. Mhm. Ich weiß es einfach nicht mehr ganz genau. Aber ja, also es war ein langer Weg. Bruno hat mich da so ein bisschen begleitet, der hat es mitgekriegt, wie vor allen Dingen ich kam nicht aus Diamond raus. Das war wirklich der schwierigste Weg. Als ich da raus war, Legend war halt überhaupt kein Problem mehr, ehrlich gesagt. Das war irgendwie von alleine. Aber ich kam aus Diamond nicht raus. Das war lang, lang. Ja.
Du bist auch einfach krass.
Für alle, die irgendwie noch Fragen dazu haben oder sich das angucken wollen, ich habe auf meinem Blog, habe ich unter der Krömer zum ersten Mal Legend, habe ich auch so einen kleinen Guide veröffentlicht mit meinem Deck und wie man das spielt, so ein paar Tipps gegeben und so. Vielleicht wollt ihr ja auch noch mal probieren.
Der ist auch extrem gut, also den kann man dringend empfehlen.
Ja, und ist auch nicht teuer im Vergleich zu den anderen Decks. Der kostet so zwischen 3 und 4.000 Staub. Kann man sich auch selber craften. Das ist kein teures Deck.
Aber der Guide, auch wie du das erklärt hast, ist großartig. Also das habe ich dir auch schon so gesagt, aber das ist wirklich, das ist ein Qualitätspost. Ne? Also wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Hearthstone, das ein bisschen verstehen wollt und so weiter und damit wirklich climben, kann man dringend empfehlen. Ist großartig.
Ja, danke, mein Lieber. Dann, ihr Lieben, der Papst ist tot. Ich habe das reingeschrieben jetzt kurzfristig. Wir haben schon gesagt, was will man da groß zu erzählen? War heute oder gestern seine Beerdigung? Ich weiß es gar nicht mehr.
Heute, glaube ich.
Heute,
Samstag. Alle sind angereist und ich habe heute im Radio gehört, er wurde in seiner Lieblingskapelle oder wie immer man das nennt, beerdigt. Also normalerweise ist es wohl üblich, dass die Päpste im Petersdom beerdigt werden oder ihr Grab haben. Aber Franziskus ist in einer kleinen Kapelle in der Nähe jetzt bestattet worden. Was dazu? Gibt es noch irgendwas zu sagen? Warum ist Trump eigentlich angereist? Was will er?
Ist eingeladen gewesen.
Ich glaube, wahrscheinlich auch.
Okay.
Ich glaube, alle Staatsoberhäupte, die irgendwie was zu sagen haben, wurden eingeladen.
Ich dachte, er wollte schön italienisch essen.
Ja, weiß ich nicht. Der ist ja nur McDonald's, soweit ich weiß.
Ist der Papst eigentlich noch das, was er früher mal war? Ich frage mich das oft irgendwie.
Nee, früher war er am Leben, jetzt ist er tot.
Wow,
sehr gut. Ist die Frage, was du meinst. Also
diesen Stellenwert, den er hat, also keine Ahnung.
In der Welt schon.
Haben wir irgendjemanden Katholiken? Ja. Ist einer von euch katholisch?
Ich kann was dazu sagen tatsächlich, weil der Papst, der jetzt Papst war, der ist sehr beliebt tatsächlich, weil er ganz viele Sachen anders gemacht hat als die Päpste davor.
Stimmt.
Deswegen ist er tatsächlich einer der beliebteren Päpste gewesen.
Man nennt ihn den Papst des Randes, weil der sich explizit nicht gegen Gruppen geäußert hat, sondern immer gesagt hat, Gott liebt alle.
Ja.
So ein Papst des Volkes auch. Haben so
der war schon tatsächlich sehr beliebt.
Jo. Ja. Ich glaube nach, wie hieß er nochmal, John, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch hieß, Pope John, der war ja auch so unglaublich beliebt. Ich glaube, die sind sich relativ nah beieinander, was Beliebtheit anging.
Ja, also die Kirche ist
bescheiden und so, und das kam eben bei relativ vielen Leuten, gerade so in Südamerika und in Afrika und so weiter, auch extrem gut an, ja. Gut, in meinem persönlichen Leben hat jetzt die Kirche auch keinen großen Stellenwert. Ich lebe hier auch seit jetzt 15 Jahren in einem schwer katholischen Teil eigentlich, wenn man sich Mainz anguckt. Aber das ist schon für mich selber nicht so bedeutsam.
Ja, ich glaube, wir nehmen das einfach halt nicht wahr, ne, weil wir sind halt eine sehr säkuläre Gesellschaft, sehr aufgeklärt. Es juckt ja niemanden. Also ich kenne auch kaum wen, der in eine Kirche geht oder sowas.
Ich schon tatsächlich, meine Cousine, der Mann.
Aber auch Katholik dann, oder?
Ja, der ist Katholik und der ist da so Messdiener-Dings da.
Okay.
Also der ist auch zum Beispiel auch heute ist der in der Kirche. Ich habe den vorhin gesehen und der hat gesagt, er geht jetzt in die Kirche, heute hat er Dienst irgendwie so.
Heute das bestätigt, dass er so ein bisschen, das ist jetzt irgendwie eine Familie von, du kennst ja bestimmt, ich glaube, der Durchschnittsmensch kennt irgendwie 300 Leute, die er erreichen könnte, wenn er müsste. Das ist ja nicht so viel dann.
Nee. Das ist auch wirklich der einzige, der.
Ja.
Okay. Ja, was sonst noch? Also wir haben es wirklich zusammengekratzt, weil in dieser Woche ist so, ja, schon viel passiert. Wie gesagt, Papst ist tot, Beerdigung, aber das ist jetzt, finde ich, nicht so eine große Sache. Trump versucht verzweifelt irgendwie Frieden zu schließen oder beziehungsweise den Frieden zu vermitteln in der Russland gegen Ukraine-Sache. Man hat das Gefühl, auch um jeden Preis. Er versucht wirklich alles, weil er denkt, irgendwie, wenn er das schafft, kriegt er vielleicht den Friedensnobelpreis. Ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, selbst wenn er es schaffen würde, weil er steht ja quasi für Hass und Isolation der Amerikaner, beziehungsweise hat da ja auch einen tiefen Graben in der Gesellschaft gerissen mit seinem MAGA und dem ganzen Scheiß. Also selbst wenn er das irgendwie hinkriegen würde, er glaubt das ja, dass er den kriegen würde, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wie dem auch sei, er versucht es, viele sagen, was ich gelesen habe, eher so, dass auf Basis von dem, wo die Russen sich drauf einlassen würden, nämlich, dass die Russen das, was sie besetzt haben, auch behalten dürfen. Die Ukrainer finden das nicht so eine geile Idee. Die wollen sogar die Krim zurück, habe ich gelesen. Von daher ist da wohl ein Kompromiss noch sehr weit. Was kann man dazu noch sagen?
Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe schon Bock auf Politik. Kannst du eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ne? Für die USA geht's noch um hier diese Mineralien und Rohstoffe. Russland will Gesicht wahren. Ukraine sagt ganz oder gar nicht. Und Europa versucht sich da irgendwie noch einzubringen und einen europäischen Lösungsansatz zu finden. Während es halt von Russland und den USA gesidelined wird.
Okay.
Viel hat sich eigentlich nicht geändert, so, ne? Keine Ahnung, du liest gefühlt alle zwei Wochen, Zelensky sagt historisch, Putin sagt historisch, Donald Trump sagt historisch.
Bis jetzt sind eigentlich alle so ein bisschen abgestumpft schon, was das Thema angeht.
Ich bin da mega abgestumpft, ne?
Ja. Also, tja, wäre wahrscheinlich anders, wenn wir irgendwie in der Ukraine leben würden, ne? Für die ist das
ja
halt,
klar, ne? Ja.
Aber ja, du hast schon recht, ne? Alles ist historisch und bla 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 und jeder versucht da seinen Senf dazu zu geben und die meisten sind ja auf Zelenskys Seite oder auf Seite der Ukraine. Und es gibt ja Gerüchte, dass Trump irgendwie eine enge Verbindung zu Russland sucht, irgendwie um quasi das Bündnis, was will er nachmachen, das Bündnis zwischen Deutschland und Russland im Zweiten Weltkrieg oder irgendwie so, habe ich gelesen. Whatever. Lassen wir es einfach dabei bewenden. Irgendwie, ich glaube, das ist in eurem Sinne, wenn wir nicht so viel über Politik reden. Das ist ja, sind ja alles Dinge, die uns von der Bundesregierung will ich gar nicht anfangen, die uns alle so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen traurig machen, aber schon so ein bisschen runterziehen. Es gibt da nicht viel Positives zu vermelden aktuell in der Politik, in der Weltpolitik nicht und so weiter. Dann reden wir über nettere Sachen und reden kommen zu unserem Fußball- und Sportteil. Und wer das Winning Streak hält weiter an, steht hier irgendwie in meinem Dings. Ich will das auch nicht rausmachen, weil ich diesen, weil alle ja wissen, dass dieser Werder-Run größtenteils mir zu verdanken ist, weil ich nämlich jede Woche dasselbe mache. Das muss also drinstehen bleiben bis morgen. SGE heute hat mich mega überrascht. 4-0.
Dich vielleicht.
Ja, mich hat es mega überrascht, aber dein Tipp mit Larsson war eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Der hat nämlich komischerweise nicht gepunktet. Das habe ich noch nie reingenommen. Der wird eigentlich immer gut bewertet, aber irgendwie in diesem Bundesliga.de Managerspiel kriegt er immer weniger Punkte. Dafür hat Etikette richtig abgeräumt. Also die zwei habe ich ja dank dir eingesetzt, dank deiner Tipps. Also einer gut, einer schlecht. Was soll's. Aber das Spiel an sich, also die haben die ja schwindelig gespielt, ne? Und man denkt ja, dass Red Bull so auf dem Weg nach oben ist. und nochmal in die Champions League rein will. Aber auch als sie noch mit 11 Mann unterwegs waren, war das nicht so stark, ehrlich gesagt. Also Frankfurt hat das super, Schiele einer Spitzenmannschaft runtergespielt. War ein geiles Ding. Ich hab's so mit einem Auge geguckt, nebenbei noch Torschalt gespielt, aber ja, das war ja lecker.
Ja, ich hab's mir auch mit zwei Augen angeguckt und kann das definitiv auch bestätigen, ja. Also es ist ein Matchplan, der von Anfang an gegriffen hat, wo auch klar war, ey, Leipzig spielt auf eine ganz bestimmte Art und Weise in ihrer Grundordnung. Und das konnte Dino Topmöller als Trainer eben einigermaßen kontern, auch schon mit einer anderen Idee und konnte denen einfach komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Also Leipzig ja sonst immer eine Mannschaft, die sehr schnell auf Umschalten geht, die auch ein sehr, sehr großes Tempo eben in die Offensive reinfährt. Und dafür brauchen sie eben relativ viele lange Bälle. Und diese ganzen Optionen wurden so ein bisschen weggegriffen, dadurch, dass man versucht hat, auf der Außenbahn auch schon direkt zu doppeln. Man hat quasi in der Fünferkette agiert, die aber dann in der Offensive standardmäßig in so eine Dreierkette rein ist. Aber das eben auch mit so ein bisschen zwei tieferen Sechsern, die in dem Fall dann Skiri und Larsson waren. Und die dann eben auch noch die Aufgabe hatten, mitunter auch Stürmer einzufangen. Und das hat eben so gut funktioniert, dass Leipzig, glaube ich, kaum zu irgendeiner Torchance kam, auch noch, als sie mit 11 Mann gespielt haben. Und danach war sowieso das Spiel effektiv eigentlich gegessen, weil die SGE dann eiskalt war und ja, mit Ansgar Knauf relativ schnell auch den Dosenöffner gefunden hat in dem Fall. Weil es geht natürlich gegen Leipzig. So, und jetzt ist einfach ganz schön, ey, man ist jetzt hier in Frankfurt Dritter. Das ist genau das, wo Leipzig gerne wäre. Und mit einem entsprechenden Punktevorsprung auch. Das heißt, der Rest der Bundesliga guckt jetzt gerade, Stand jetzt, eben auf 4, 5 vielleicht und 6. noch auf, ja. Genau, Platz 4, 5 und 6, wenn es um europäische Plätze geht. Und da gibt es weiterhin ja ein ordentliches Gerangel mit Mannschaften, die mal mehr, mal weniger konstant irgendwie da spielen. Mainz 05 mittlerweile wieder ein bisschen rausgerutscht. Vor zwei Wochen waren die noch im Grunde in der Pole-Position.
Ich habe das ja auch geguckt gegen Bayern. Die haben 6 Spiele hintereinander verloren, ne? Ist das Problem, ne?
Also ist halt auch jetzt nicht eine so konstante Spitzentruppe. Da hätte auch schon ein bisschen was eben zusammenkommen
müssen. Wir haben in dieser Zeit einfach massiv überperformt, glaube ich, als die auf 3 waren, ja.
Absolut. Also wenn, gehören die halt im Stärkebereich auch eher zu sowas wie Augsburg oder Bremen oder so dazu, wo du dann weißt, hey, da muss schon sehr, sehr viel auch wirklich gut laufen, damit man am Ende wirklich auch um internationale Plätze spielen kann. Ironischerweise gerade für Werder Bremen greift das vielleicht sogar noch. Mal sehen. Der BVB hat es ja auch geschafft, sich jetzt wieder hochzukämpfen.
Ah, zwischendurch war ich so in dem alle spielen für uns Ding, aber dann macht der BVB leider noch den Siegtreffer. Also die BVB-Fans, ich mag ja Dortmund und gönne denen das, dass sie in die Champions League noch reinrutschen, weil die uns einfach gut vertreten in den letzten Jahren. Aber für Werder wär's natürlich gut gewesen, ne? Und Gladbach hat verloren, irgendwie das ist sehr gut für uns. Bei Wolfsburg habe ich noch gehofft, dass sie noch den Ausgleich gegen Freiburg machen. Also von daher eigentlich alles ganz gut für uns gespielt. Bayern natürlich gegen Mainz ist ja sowieso klar. Also das heißt, so klar ist es nicht. Es gab auch da mal andere Spiele, aber hat jetzt keiner mit gerechnet, dass Mainz gegen Bayern gewinnt. So. Von daher, einige haben für uns gespielt, einige nicht. Wir müssen jetzt morgen die Chance nutzen und gegen Pauli gewinnen zu Hause.
Und dann noch weitere Spiele, ne? Das gehört
jetzt ganz genau. Ja, natürlich, aber jetzt erstmal meine ich, ne? Wir gucken ja von Spiel zu Spiel. Und Werder, also die letzten Spiele war es ja immer so, dass man, oder bei Werder ist generell die Regel, wenn sie die Chance hatten, nach Europa ranzurutschen, haben sie immer verkackt. Gegen Bochum war auch schon ein enges Spiel, aber Werder hat jetzt, ich glaube, 4 Spiele oder 5 Spiele hintereinander gewonnen, irgendwie unter anderem in Leverkusen, unter anderem zu Hause gegen Frankfurt, also gegen Spitzenmannschaften gewonnen. Und dann wäre Pauli eigentlich ein leichter Gegner, in Anführungsstrichen, aber das war Bochum letzte Woche auch schon. Und da haben wir uns so durchgemogelt irgendwie. Werder tut sich schwer, das weiß jeder, wenn sie selber das Spiel machen müssen. Gegen Spitzenmannschaften müssen sie das nicht. Von daher ist es einfacher, Werder zu spielen. Und gegen Pauli morgen wird das ein schwieriges Ding. Also ich glaube nicht, dass das ein hoher Sieg wird. Würde mich sehr wundern. Wünsche es mir natürlich, aber muss man mal schauen. Ansonsten
Pauli Bayern kann natürlich einigermaßen befreit aufspielen. Das
richtig.
Kommt natürlich zu weit.
Genau. Also ich würde da nicht Geld drauf setzen wollen auf das Spiel morgen. Da kann, glaube ich, alles passieren. Aber in der Regel sollte Werder gewinnen. Also sagen wir einfach, Werder ist Favorit. Aber ich würde sie ausschließen, dass sie
kann auch ein langweiliges 0-0 sein. So.
Ja, genau. Oder irgendwie 0-1. Ne? Ich erinnere nur an den Anfang der Rückrunde, wo Werder gegen solche Mannschaften auch zu Hause verloren hat. Also Werder ist zu Hause nicht sehr stabil. Also auswärts ist man ehrlich gesagt stärker, weil man dieses geile Konter- oder Umschaltspiel halt sehr gut spielen kann. Aber ja, mal gucken. Also wäre das auf jeden Fall Favorit. Und mal gucken, ob es am Ende reicht für einen UEFA-Cup-Platz. Wie du schon gesagt hast, sind die Mannschaften oben nicht sehr konstant. Von daher, jetzt wäre da mit dieser Serie, wenn sie die weiterspielen,
dann könnte das was werden. Also dass Eintracht Frankfurt jetzt aktuell gerade auch Top 3 in der Bundesliga ist trotz alledem immer noch ein bisschen beachtenswert, weil sie jetzt eben wirklich da kurz davor sind, sich auch das erste Mal überhaupt durch die Bundesliga für die Champions League zu qualifizieren. Also das ist, würde ich jetzt auch gerade als jemand, der sich in diesem Umfeld bewegt, auch nicht zu klein schätzen, nur dass das ganz kurz auch mal gesagt ist.
Also wenn wir morgen gewinnen, sind wir einen Punkt an Leipzig dran und wir spielen in zwei Spieltagen am 33. Spieltag spielen wir gegen Leipzig im Weserstadion.
Ist ein Win.
Und wenn wir das gewinnen, dann sind wir ja vielleicht am Leipzig. Also nächste Woche dann bei Union. Das sind alles nicht keine Top-Mannschaften.
Mit dem
und am letzten Spieltag in Heidenheim. Aber wie du schon sagst, ne, genau das hat bisher sehr oft nicht funktioniert gegen die Kleinen. Also ich finde, das sind alles keine sicheren, leichten Wins, würde ich sagen.
In Heidenheim haben auch andere gute Mannschaften schon mal Probleme, hat am Freitag gerade auch der VfB Stuttgart wieder mitgekriegt, was dazu geführt hat, dass jetzt ganz unten drin ja auch ein bisschen Tummel ist, weil Holstein Kiel es parallel ja auch geschafft hat, im ganz wilden Spiel Borussia
Mönchengladbach. Das war wirklich wild, ja.
So, dass man jetzt gar nicht mehr so richtig weiß, ey, wer spielt jetzt am Ende eigentlich Relegation und wer nicht? So, das ist noch eine interessante Frage tatsächlich. Ja,
ich glaube aber ehrlich gesagt, Pauli und Hoffenheim haben 30 Punkte, das sind 5 Punkte.
Ja, die sind durch, klar, aber wer von den letzten dreien tatsächlich?
Ja, ja, genau, also wer von den letzten dreien in die Relegation?
Holstein Kiel war für mich schon so ein kleines bisschen weg eigentlich so vor 2, 3 Spieltagen. Aber jetzt gerade sieht es schon wieder danach aus, dass tatsächlich Bochum eben ganz unten ist. Und da denke ich so, ey.
Ja, aber die spielen morgen noch zu Hause gegen Union. Wenn die gewinnen, sind die auch wieder voll mit dabei. Also es ist wirklich spannend, wer von den dreien sich in die Relegation rettet.
Das sind Dreierinnen. Zwei steigen direkt ab. Eine hat noch die Chance gegen den Zweitligisten. Und ich würde überhaupt eine relativ gute Chance.
Ja, eben.
Und dementsprechend eine Spannung.
Gerade der Dritte in der zweiten Liga ist halt ist auch wieder so viele Mannschaften, die sehr unkonstant sind. Von daher ist da alles möglich. Und aus Werder-Sicht kann man diesen Kampf um die UEFA oder die internationalen Plätze ganz entspannt angehen. Unser Ziel war ein einstelliger Tabellenplatz. Wir stehen auf Platz 8. Wenn wir morgen gewinnen, sind wir punktgleich mit Dortmund auf Platz 6. Die haben ein besseres Torverhältnis, also sind wir dahinter noch, bleiben wir. Wir haben Mainz dann schon wieder überholt und sind ein Punkt hinter Platz 5 und 3 hinter der Champions League. Also,
stell dir mal
vor, aber halt wieder Tordifferenz, die auch wirklich,
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir gewinnen 4 Spiele in Folge, wir würden es auch noch irgendwie auf den 4. schaffen.
Oh Gott.
Stell dir mal vor. Auch geil. Das wäre super geil, aber jetzt mal, also was das Geile so daran wäre. Das wäre so geil. Und zwar einfach, weil wir dann, ich glaube, es sind 18 Millionen kriegst du ja dafür, dass du Champions League überhaupt
schon mehr
spielst.
Mehr als?
Mehr?
Ja.
Ich glaube, das würde dann nämlich die Restschuld auf dem Weserstadion tilgen.
Aber weißt du, meine Angst als Werder-Fan ist da immer diese Doppelbelastung. Ne? Dann hast du wieder in der Champions League irgendwie, kriegst da nur auf den Arsch. Irgendwie.
Ach, das ist mir scheißegal.
Ach, da ist ja mehr Geld, machst einen größeren Kader, geht schon.
Muss so viele schlechte Erfahrungen von Mannschaften, die irgendwie dann in der Saison, wo sie Champions League gespielt sind, in der Bundesliga total scheiße waren.
Ja, aber die spielen das dann auch und wollen das gewinnen. Ich propagiere hier für das Moneyball-System. Es geht dabei nicht darum, dass wir Champions League spielen, um zu versuchen, die Champions League zu gewinnen. Seien wir mal realistisch. Es geht darum, Champions League zu spielen und die Kosten
für die Gelder einfach.
Genau, und die Belastung so niedrig zu halten, dass du, keine Ahnung, 25, 30 Millionen
dadurch einnimmst. Das heißt, du hast die zweite Mannschaft einfach nur für die Champions League und die spielen auch nur Champions League.
Nur die U21.
Holst du SC Paderborn einfach. Scheiß drauf.
Für dich. Das ist, was ich propagiere. Was wir brauchen, ist das Geld. Die Champions League selber ist mir scheißegal. Ich will nur das Geld bei Werder
sehen. Ja, wenn du in der Champions League bist, ist halt was Besonderes. Dann willst du da auch Spiele gewinnen. So ist das nicht. Die Erfahrung zeigt, deshalb bin ich auch noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich das überhaupt will, dass Werder international spielt. Ne?
Und das Geld, ja.
Wahrscheinlich, also was man so hört aus Bremen, ist Schmied ja weg irgendwie. Wir versuchen ja gerade diesen Paderborner zu bekommen, wobei der eher außen spielt, links im Mittelfeld. Also ist kein klassischer Spielmacher. Aber Schmied zu ersetzen, wir haben es gesehen, in den Spielen, in denen Schmied verletzt war, hat Werder verloren meistens und sah schlecht aus.
Das ist wirklich aber der wichtigste Spieler dieser Saison ist Friedel. Friedel ist ein Abstand. Nee, also von Football-Faktor her, Spiele ohne Friedel sind grundsätzlich fast immer ein Loss gewesen. Mhm. Und Friedel hat die Defensive so stabilisiert, dass wir mehrfach zu Null spielen.
Ja, der hat eine super Friedel Saison.
Unironisch auch für den besten Verteidiger, den Werder Bremen zur Verfügung hat.
Ja, das ist so sagen, der größte Impact-Spieler, den wir haben, weil er die größte Schwachstelle.
Aber ich würde gerne mal wissen, also die Statistik habe ich jetzt nicht vorrätig, aber wie viele Spiele wir mit und ohne Romano Schmid gewonnen haben. Der ist halt der Denker und Lenker in dieser Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Bei Werder gab es diese Woche einen richtigen Schlag in die Fresse. Ich halte das allerdings für einen großen Fehler. Ne? Dass Berg, die sind am Verhandeln so. Es gibt zwei Angebote, die er ablehnt, aber auf Werder Seite hieß es, ja, wir wären noch zusammengekommen, wir hätten ihm gerne noch mehr Angebote gedingst. Und er nimmt sofort das, also Der wird auch ausgepfiffen werden im Weserstadion morgen, da bin ich mir ganz sicher. Die Art und Weise geht halt einfach nicht. Ne?
Wer ist denn mit dem?
Der ist weg. Der ist nächste Saison bei Union. Union hat ihn gekauft.
Union?
Ja. Und dass Menschen aus ihren Fehlern nicht lernen, ne? Der war ja, wo er herkam, hat er super gespielt, ne? Irgendwo in was weiß ich wo, weiß ich jetzt nicht wo. Aber auf jeden Fall hat ihn dann ja Red Bull gekauft, weil er so mega performt hat. Yes. Alles danach war scheiße von ihm. Dann ist er zu Werder gekommen, lief nicht, scheiße, wurde verliehen, da lief scheiße, hat irgendwann in der dritten englischen Liga gespielt, lief auch scheiße, nirgendwo hat er sich durchgesetzt. Und jetzt irgendwie hat er mal dieses, irgendwie der Trainer ist auf seiner Seite, der pusht ihn, er kann sich auf Fußball konzentrieren, performt mal wieder, fühlt sich wohl in Bremen, sagt das auch, nimmt aber dann das erstbeste Angebot, wo er mehr Geld kriegt, irgendwie, wo Werder überhaupt nicht abgeneigt wäre, ihm mehr Geld zu zahlen, sondern gesagt hat, ja, wir nähern uns langsam an, so. Und nimmt das erste Angebot von Union an und verpisst sich, jetzt nachdem er mal irgendwie zweimal von Anfang an gespielt hat bei Werder und auch ein paar Tore geschossen hat. Ey, keine Ahnung. Ich sag voraus, der wird sich bei Union nicht durchsetzen und es wird so weitergehen, wie es jetzt in den letzten Saisons vor dieser jetzt war.
Dazu ist aber auch drei Sachen gesagt. Ja. Zum einen, Werder ist ja an ihn rangetreten und hat gesagt, wir würden an eine Verlängerung denken, aber du musst auf 40% Gehalt verzichten. Und 40%, wenn du Oliver
Wirth. Ja, der hat aber noch einen super Vertrag, ne? Weil er damals ja von Red Bull kam, beziehungsweise, ne? Wir haben ihn ja von Red Bull gekauft.
Ja,
hat er viel zu viel verdient im Mannschaftsgefüge.
Wenn du Oliver Burke bist und es lief jetzt 4-5 Jahre am Stück nicht, und jetzt sollst du auf 40% Geld verzichten, das ist vielleicht das letzte Geld, was du machst, ne? Das darfst du ja nicht vergessen.
Ja, aber das Ausgangsangebot, Werder ist ihm ja entgegengekommen und es hieß immer von den Verhandlungen, ja, wir sind auf einem guten Weg und wir nähern uns langsam an, so. Der kann halt nicht erwarten, dass er denselben Vertrag nochmal kriegt. Der war einer der Topverdiener in Bremen und hat über weite Strecken.
Aber Union hat er ja offensichtlich einen besseren Vertrag gekriegt.
Ja, aber nicht viel.
Kann das schon nicht viel. Ein bisschen erwarten dann. Also wenn er sagt, ey, pass mal auf, das hat für mich auch ein bisschen was mit vielleicht Respekt zu tun oder will wieder einen Wechsel da haben und er möchte lieber in so einem Berliner Umfeld sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, einfach so.
Ja, aber du genau guckst auf deine Vergangenheit und weißt, dass es selbst in einem Drittligisten in England nicht gedings hat, weil du so eine spezielle Situation haben musst, irgendwie, dass der Trainer dir Vertrauen gibt, auf dich setzt. Der hat drei Spiele von Anfang an gemacht jetzt irgendwie und geht instant zu dem nächsten Club, der ihm mehr Geld bietet. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut.
Aber das ist ja Punkt 2, ne? Der hat 5 Spiele jetzt mal gut gespielt und ansonsten war das jetzt alles nicht so.
Eben.
Also ist es für mich, mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, dass der geht, deswegen. Das könnte der nächste.
Aber der wird morgen ausgepfiffen werden, ich sag euch das. Und das auch zu Recht, sein Verhalten. Ja, also,
das ist mir egal.
Also gar nicht abzuwarten, ob Werder ihm irgendwie da entgegenkommt und er sagt, pass mal auf, Union hat mir das geboten, ich will gerne hier bleiben, aber ihr müsst mir das zahlen. Du bist ja gar nicht gekommen. Mitten in den Verhandlungen hat er irgendwie diesen besser dotierten, der aber nicht viel besser sein soll. Also ich hab die Zahlen gesehen, ich weiß jetzt aber nicht mehr. Also der ist ein bisschen besser so, aber dann den Verein zu verlassen und das ganze Jahr zu sagen, ich fühle mich hier so wohl, ich kann hier irgendwie angreifen wieder, ich kann hier mich entwickeln, ich bin so froh, dass ich hier sein darf. Und dann wird der erste Angebot weg.
Ich habe es jetzt aber schnell gegoogelt, der kriegt 1,8 Millionen per Anno momentan bei Werder und er kriegt dasselbe Geld bei Union. Oh. Weil Werder ihm, also hier steht es zumindest, Werder ist ihm nicht zu irgendeinem Zeitpunkt jemals entgegengekommen und hat bei 40% das Angebot stehen gelassen. Er hätte jetzt vielleicht noch zu Ende verhandeln können, er hätte noch ein bisschen weiter gucken können, aber es kann ja auch sein. Und
vielleicht ist das auch passiert, aber.
Aber das Ding ist halt, es ist nicht passiert. Also, die haben zweimal verhandelt, es gab zwei Angebote, die hat er beide abgelehnt, aber man hat nach außen hin immer kommuniziert, irgendwie, wir sind auf dem richtigen Weg, wir nähern uns an, der Spieler möchte gerne in Bremen bleiben und so weiter. Also.
Von wem wurden denn dann diese Informationen an die Presse durchgesteckt?
Sowohl von, was? Welche Informationen? Das waren öffentliche Statements.
Das ist ein öffentliches Statement von Werder Bremen gewesen?
Und von beiden Seiten.
Okay.
Und
dann auch noch, das war jetzt eigentlich nicht mein dritter Punkt, aber du darfst ja auch nicht vergessen, dass Berlin vielleicht auch gesagt hat, du nimmst das, also wir bieten dir 1,8 Millionen, aber das Angebot geht nur bis Ende der Woche.
Ja, kann auch sein.
Das kann ja auch sein, da ist ja noch eine dritte Partei dabei.
Ja, sorry, aber ein Spieler, der die ganze Saison sagt, er fühlt sich so wohl und er möchte unbedingt hier spielen, der wird morgen, ohne Diskussion, der wird morgen ausgepfiffen werden.
Kann er jetzt nicht. Ich bin ganz sicher.
Ja.
Und als vierten Punkt, das ist der 10. Stürmer, den Union Berlin in 4 Jahren holt.
Ja, genau, da würde ich auch hingehen, super, ja.
Das ist, also keine Ahnung, für mich hat das so ein bisschen den Geschmack von, wie hieß der nochmal, der uns für Schalke verlassen hat am Tag der Fans, was mit S?
Franco Di Santo.
Santo, ey, da war ich wirklich traurig.
Ja, ne? Genau das ist ja der Punkt. Der hat ja die Quittung dafür bekommen, weil er auf Schalke nicht funktioniert hat. Genau, die Spieler vergessen das immer, ne? Und die lernen ja auch nicht aus ihren Fehlern. Gerade Burke irgendwie, weitergereicht wurde, nirgendwo funktioniert. Du willst doch als Spieler erfolgreich sein und spielen und vielleicht dann irgendwo am Top-Club landen. Dann wechsle ich doch nicht. Ach komm, nicht ist ja auch egal.
Der spielt also, ja jetzt schon fast, sagen wir mal, 10 Jahre professionell. Ich glaube, der ist sich seiner Fähigkeiten vielleicht einfach bewusst und weiß, besser wird's nicht mehr. Ich nehme jetzt das Geld.
Und performt wahrscheinlich momentan auch extrem.
Ganz genau, ne? Und dann gehst du halt in Rente mit 31, 32 und sagst, ja gut, jetzt ist halt vorbei, jetzt gehe ich noch irgendwie zurück nach Schottland, kick dafür.
Hat aber einen Kern ausgesorgt, auch für sich und seine Familie. So, das ist dann das, was die Leute noch im Wesentlichen halt antreibt, um zu sagen, ey, diesen letzten Vertrag oder diese letzten ein, zwei Jahre, die nimmst du halt noch mit. So, dann
So ich meine, Oliver Burke hat hier nichts falsch gemacht. Also aus seiner Sicht finde ich das vollkommen richtig.
Mach ruhig, ne? Hätte ich auch kein Problem mit.
Was hättest du davon? Also ob du jetzt bei Werder kickst oder du kickst bei Union Berlin. Die Wahrscheinlichkeit...
Oder du sitzt auf der Bank die ganze Zeit, weil du wieder normal performst.
Kriegst du dasselbe Geld. Let's go.
Und es ist ja nicht
ich kann so, mir einfach nicht, ich will mir und kann mir einfach nicht vorstellen, dass es dem Spieler egal ist, irgendwie, ob er auf der Bank sitzt oder ob er irgendwie spielt und Tore macht und gefeiert wird und irgendwie einen Kultstatus Werder verlässt irgendwann. Und sagt, ja, die zahlen mir, dann gehe ich dahin, als anderes mir wurscht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, aber du bist ja auch ein sehr kompetitiver Mensch, ne? Also, du hast ja...
Vielleicht war Oliver Burke vor 10 Jahren auch mal so.
Genau, vielleicht war das mal so, aber das Leben hat den vielleicht
gerichtet. Das Geschäft ist ein ganz anderes, Bruder. Das ist wirklich, ne? Das
glaube ich nicht.
Ich gehe da auch gerne mit so einer Romantik ran und so weiter. So aus eigener Erfahrung kann ich dir wirklich sehr, sehr viele Sachen sagen. Das ist, nee.
Ja, aber also der stellt sich das ganze Jahr hin und der Coach sagt, ja, der trainiert super gut, der ist auf dem richtigen Weg. Der wird auf jeden Fall jetzt wieder, nachdem er, wie gesagt, von Drittligisten in England kam und eigentlich gar nicht zurückkommen sollte, weil Werder den auch nicht wollte, weil der einfach so kacke war. Und der sich so gut entwickelt hat über diese Saison, Gas gegeben hat, sich in dem Umfeld wohlfühlt und das ganze Jahr gesagt hat, ich bin hier und ich fühle mich geil hier und ich möchte hier bleiben und hier nochmal angreifen und
alles versuchen. Sagen.
Und bei dem ersten Angebot ist er weg. Sorry.
Du bist da vielleicht zu viel Fußballromantiker, Steve.
Ja, kann sein.
Also, ich glaube, das geht ihm wirklich nur ums Geld. Ich glaube, Werder hat ihm auch nicht so viel bedeutet. Ne? Also es ist halt kein Bode, ne? Das ist kein Bode, das ist kein Frings, das
ja,
ist kein
Ja, stimmt Drehhagel schon alles, aber so. Aber Werder ticken die Uhren immer noch ein bisschen anders. Ne? Da sind auch viele Leute in dieser Mannschaft. Marco Friel hat gerade seinen Vertrag verlängert irgendwie, weil du da vernünftig arbeiten kannst, weil das ganze Presseumfeld ist alles ein bisschen familiär, aber Werder aus eigener Erfahrung weiß ich das. Da gibt's nicht 10 Zeitungen und so, du kannst da sich gut entwickeln. Das wissen viele nicht zu schätzen. Viele haben dann den Weg gemacht für das Geld und sind woanders hingegangen. Und die Franco ist ja ein perfektes Beispiel, der bei uns, oder wie heißt der andere?
Marco Arnautović, der weggegangen
ist. Nee, der ist sowieso die größte Pfeife, die je gelebt hat. Wie heißt der nochmal, der Kosovo-Albaner? Der Kosovo-Albaner, der dann nach England gegangen ist, nach Nottingham, glaube ich. Der auch bei uns gut war.
Rashica?
Ja, genau.
Ja.
Der danach auch nichts gerissen hat. Nichts. Und
war nicht voll Franco,
das ist denen wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es denen scheißegal ist, aber irgendwie seine Karriere wegzuwerfen für ein bisschen mehr Geld ist immer. Ja. Aber das Problem ist, die werden ja heute so beraten, ne? Weil einfach jeder Spieler, Vermittler oder der Berater.
Klar,
im Zweifel Transfer, da verdiene ich was. Immer zum Transferraten irgendwie.
Ich glaube. Alle Profifußballer werden Profifußballer, weil sie erst einmal die Leidenschaft zum Fußball haben. Und dann irgendwann, wenn du realisierst, du gehörst zu den Top 0,1% der Welt, die das Potenzial haben, dass du Profifußballer wirst, dann kommt nochmal ein ganz anderer Schock, wenn du realisierst, dass das nicht reicht, dass du in den Sphären mitspielst, wo es um Titel geht. Das ist halt die absolute Mehrzahl aller Spieler. Und dann geht's nur noch um eine Sache, das ist fucking Geld.
Und das ist dann so ein bisschen eine Abwägungssache. Und je nachdem, in welcher Situation du bist, schwingt die Waage halt mal ein bisschen mehr in die eine Richtung, mal in die andere. Und das so ist die Realität, ja. Hast du vollkommen richtig erkannt.
Werder gibt ja diese Saison relativ viele Spieler ab. Die ganze, die ganzen Abwehr.
Nicht, wenn sie in die Champions League gehen.
Dann kriegen wir nämlich
Julian in die Champions League. Never ever.
Wir talken das jetzt hier einfach in die Realität. Ja, auf geht's.
Machen wir eine Wette. Keine Ahnung.
Wir spielen Champions League mit Julian Brandt.
Mal gucken, wie sie morgen schon. Julian Brandt, das ist echt. Oh, geil. Für Julian Brandt, den würde ich persönlich auf dem Fahrrad in Dortmund abholen, ne?
Und du musst ihn auf dem Fahrrad abholen, ich fahre hoch zu dir und dann fahren wir da zusammen hin.
Ja, machen
wir. Und dann alle 50 Kilometer wechseln wir die Sitze, damit also jeder von uns mal
am Brandt lecken kann. Dass der sein Leben lang oder in seiner Jugend, also der ist in Bremen geboren, der ist massiver Werder-Fan, der will da irgendwann zurück, aber der verdient 8 Millionen Gehalt in Dortmund. Und unsere besten Verdiener verdienen irgendwie zwischen 2 und 3 Millionen. Ich glaub, also da müsste er auf massiv Gehalt verzichten und das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Also gerade in dieser These, die ihr hier aufstellt, dass es nur noch ums Geld geht.
Ja, aber der hat ja dann wieder einen Punkt erreicht, wo der hat ja jetzt sehr, 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 sehr viel Geld. Und ja. Wie alt ist
Brand? Das ist deine Hoffnung. Du redest jetzt gerade das exakt das Gegenteil von vorher, ne?
Nee. Das ist nicht das Gegenteil, weil Burke hat ja nicht so viel Geld verdient. Das ist ja ganz andere ökonomische Unterstände.
Ja, weil er 99% seiner Zeit bei Werder scheiße war.
Ja, deswegen bin ich nicht traurig, dass der geht.
Also für Julian Brandt in Bremen irgendwie als Ersatz vor allem für Romano Schmid, dafür, oh Alter, das wäre so der Hammer. Aber ich glaube, dafür müssen wir auf jeden Fall einen europäischen Wettbewerb erreichen.
In der Theorie, ne, so ein Julian Brandt mit 28, der kommt nach Werder zurück und der macht dann das, was du so schön findest, was an Werder so toll ist, dass es ruhig ist. Und der hat dann die Möglichkeit, dass er sich darüber nochmal für was Größeres empfiehlt.
Richtig, genau. Was in Dortmund nie passieren wird, irgendwie, auch wenn er heute ein Tor gemacht hat.
Genau. Aber das ist etwas. Ist
sowieso ein Spieler, den Dortmund abgeben will, hört man immer wieder.
Genau, aber das ist etwas, das der gute Oliver Burke nicht schaffen wird. Oliver Burke wird sich bei Werder, egal wie gut der spielt, der wird sich nicht dafür empfehlen, dass das eine größere Karriere wird. Die ist durch.
Warte mal, nächstes Jahr Union Berlin auch wieder Champions League. Let's go.
Ey, wenn der die da hinballert, ne, dann
fällt Burke. Mit Oliver Burke.
Und Burke 25.
Der knallt einfach die Flügel runter. Es wird scheppern.
Dann hole ich Oliver Burke persönlich einen runter.
Bitte?
Hier habt ihr es zuerst gehört. Da bin ich bereit für. Man nennt mich auch Friction Manager. Das war eine zweite Position.
Wow. Gut. Dann gehen wir mal weg vom Fußball, ihr Lieben. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Comments schreiben. Auch wenn
dass wir werden in die Champions League holen, oder?
Werden in die Champions League. Der vierte Platz wechselt halt so. Die spielen alle nicht konstant. Unmöglich ist da nichts.
Ist
aber
so.
Ich weiß nicht, ob es für Werder gut wäre. Aber wie dem
auch sei.
Geld ist immer gut.
Das fällt sich schon. Die Frage ist, wie gut wird das für die nächste Saison und den Klassenerhalt? Aber gut. Champions League dann mit Christian Brandt,
komplette Stadt.
Julian Brandt.
Julian Brandt.
Gut, dann reden wir noch ganz kurz über WrestleMania. Letzte Woche haben wir über den Tag 1 gesprochen. Der war ja für uns beide, glaube ich, Bono, ziemlich enttäuschend, bis auf den Main Event, würde ich sagen.
Beide einfach.
Der Sonntag war auch für uns beide, glaube ich, sehr viel besser. Es hat richtig Spaß gemacht, war eine tolle, also das hat auch viel so über das Gesamtding nach oben gezogen, das gesamte WrestleMania-Ding. Und auch das Nachspiel jetzt, ne? Raw After Mania mit der neuen Fraktion. Viele sagen irgendwie, das wird hier, wie hieß es damals, mit Triple H und Batista und dem jungen Randy Orton und Ric Flair. Wie hieß die Gruppierung? Weißt du das noch? Und das wollen sie jetzt nachmachen mit Paul Heyman, mit Seth Rollins, mit, wie heißt er? Bron Breakker. Und es gibt Gerüchte, dass The Man das vierte Mitglied wird. Bin mal gespannt.
Also ja, quasi als Pärchen, ne?
Meinst du?
Ja, ergibt ja auch Sinn, ne? Nach dem Heel-Turn irgendwie, und dann sind auch schon ein paar Bilder eben aufgetaucht, wo du dann auch die beiden schon miteinander reden siehst. Und das kann ja dann auch nur irgendwie hinter den Kulissen einfach da passiert sein, wo die WWE ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile immer dran arbeitet, auch gezielt solche Bilder dann verbreiten zu können, um eben dieses Narrativ zu pushen. Also gehe ich mal davon aus, dass das auch tatsächlich damit eingearbeitet wird, ja.
Und man hat immer das Gefühl, das sagt Triple H auch immer, mit WrestleMania ist die Saison erstmal vorbei und nach WrestleMania beginnt quasi die neue Saison. Man hat das Gefühl, dass so ein bisschen die Weichen schon gestellt werden. Genau, dass so ganz langsam irgendwie, das finde ich auch eine gute Idee, weil wenn du jetzt so weitermachst, einfach mal irgendwas, eine neue große Storyline starten. Jetzt ist dieser Stable von Heyman, wo ja wirklich, also allein Bron Breakker, man las irgendwie im Vorfeld, dass Netflix Roman Reigns Bron Breakker für die kommenden Stars hält. So, Netflix hat da wohl auch mitzureden. Ist ja klar, wenn die das exklusiv zeigen. Und Bron Breakker wird wahrscheinlich jetzt auch Richtung World Title vielleicht sogar gepusht. Könnte ich mir vorstellen.
Mal sehen.
Mal gucken, wie das jetzt wird, ob jetzt Roman Reigns mit CM Punk gegen den Stable arbeitet. Das ist viel, viel Potenzial. Und auch gestern SmackDown, ich bin mitten eingeschlafen, weil ich so unfassbar müde wurde, weil ich so einen langen Tag hatte. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt noch passiert ist. Ich bin bei irgendeinem Frauen-Tag-Team-Match eingepennt. Aber so der Anfang und so, mal wieder mit Cena, diesmal gegen Randy Orton, super Segment fand ich. Wie zu erwarten, wird jetzt bei Backlash das Cena gegen Orton-Match geben.
Ist ja auch schon in zwei Wochen wieder, ne? Also
ja, genau, richtig geil. Also
was vorzubereiten hätten sie
ich jetzt. Ich finde, das ist momentan wieder eine ganz gute. Also ich habe mit keiner guten WrestleMania gerettet, aber das Main-Event des ersten Tages und der zweite Tag haben das für mich zu einer guten WrestleMania gemacht. Nicht zu der besten, nicht so stark wie letztes Jahr, aber sehr viel besser, als ich gedacht hätte. Von daher, das können wir vielleicht zu WrestleMania sagen. Haben wir irgendwas vergessen, irgendeinen großen irgendwie ein Statement oder irgendwas, was ich vergessen habe, was noch richtungsweisend ist für die neue Saison, in Anführungsstrichen?
Ich glaube schätzungsweise nicht erstmal, ne?
Ja, wir reden nachher noch über das neue WWE-Spiel, das hat nämlich Bono intensiv getestet.
Ja, intensiv jetzt nicht, weil ich in den letzten Tagen so mit was anderem beschäftigt war, aber das
ja, ich erinnere mich.
Werde ich auch noch thematisieren.
Okay. Noch irgendwas? Ich meine, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen beim Wrestling. Aber gut. Also ihr Fans könnt gerne mal in die Comments schreiben, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, wie ihr WrestleMania fandet, wie euer Eindruck ist jetzt für die Zukunft. Ich finde, dass man wieder einen guten Job gemacht hat. Und es wird ja auch bald diese Dokumentation geben hinter den Kulissen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie das läuft und so weiter. Und ja, in der Pressekonferenz nach WrestleMania hat ja auch Triple H gesagt, wir haben uns super viel Gedanken gemacht, welche Matches an welchen Tag kommen und so weiter. Ja, keine Ahnung. Hat man wohl gesagt, die ganzen, ja gut, aber es ist auch teilweise schlechtes Booking gewesen. Ich erinnere nur an den Opener am Samstag, wo man Gunther und
James oder einfach
das war einfach kein gutes Match. Das Finish war eine Katastrophe.
Ja, auch die Crowd war gerade für die ersten Partien irgendwie gar nicht so richtig dabei. Auch nicht so richtig.
Die Frage ist, ob das
die im Ring gemacht haben. Insofern, ja. Das lief dann am Sonntag auf jeden Fall anders.
Weil die Crowds, die jetzt danach kamen, waren ja besser. Ich glaube, dass so Stimmung in kleineren Hallen einfach schneller aufkommt, beziehungsweise leichter zu hören ist. Wenn da, wie waren da 60.000? 120.000? Ich weiß gar nicht mehr.
60.000, ja. Über beide Abende hinweg.
Und das war so eine riesige Halle. Ich glaube, da. Das
ist ja ein Footballstadion. Ne? Ja, also insofern, eben. Wenn du da einfach nur so einen kleinen Ring da einfach reinbastelst. Ja, und dann natürlich auch in Las Vegas hast du ne, die entsprechende Crowd, die halt in Las Vegas dann ist. Oder die dann eben auch Bock hat, nach Vegas dann eben zu kommen. Das ist dann auch reines Eventpublikum oder ne, zu einem größeren Teil auf jeden Fall eher ein Eventpublikum, als das jetzt bei einer etatmäßigen Raw-Episode oder so wäre, wo die dann einfach in irgendeiner Halle auftauchen und da hast du dann auch die ganzen Hardcore-Wrestling-Fans aus der Region. Ne? Das ist einfach, logisch. Ja.
Gut, dann gehen wir weiter zum Gaming. Und da hat Bono ganz viel reingeschrieben. ich bin gespannt, was Bono so zu erzählen hat. Und womit willst du anfangen, Bono?
Hey, was steht denn ganz oben?
Diablo 4 Experience.
Ach so, ja, stimmt. Also das ist auch der wesentliche Grund, warum ich gestern nicht mit dir SmackDown geguckt habe.
Ja, ich bin auch ziemlich beleidigt, wenn ich ehrlich bin.
Weil ich so ziemlich wirklich die gesamte Nacht auch in Diablo drin gehangen habe. Also unironischerweise. Und jetzt schon, also Diablo 4, muss man sagen, ne? Gut, wird der ein oder andere wahrscheinlich kennen, gerade eben ja sowieso die aktuelle Iteration, was dieses Spiel anbelangt. Habe ich die komplette Kampagne in, ich glaube, 2 Tagen oder sowas durchgeballert.
Mit Addon.
Nee, Add-on, da bin ich jetzt gerade drin. Okay. Oder gestern Abend habe ich erstmal letztendlich Lilith gelegt für alle Leute, die da sind. Und jetzt gerade eben stecke ich gerade in dieser Add-on-Campaign drin, weil Steve Krömer mir vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen einfach gesagt hat, hier, Bono, wir brauchen jemanden, der in der nächsten Season mit uns Diablo spielt. Spiel das mal gefälligst. Und nachdem ich eben in der letzten Woche schon eine relativ gute Erfahrung gemacht habe mit Hearthstone, bin ich diesmal einfach standhaft geblieben und habe gesagt, ja klar. und habe mich dann da reingesetzt und habe dann gedacht, ja gut, ne, wie lange kann das dauern? Steve hat gesagt, keine Ahnung, Kampagne hast du so in 4 Stunden ungefähr durch. Eine der größten Ligen meines Lebens.
Ja, what the fuck.
Wirklich. Mann, ey, das war grob geschätzt, Mann.
Selbst für eine grobe Schätzung ist das absurd scheiße.
Also, 25 Stunden oder so, ne? 25 Stunden, würde ich sagen.
Ja, ungefähr. Ne? Und dementsprechend kannst du auch selber überlegen, was ich in den letzten 3 Tagen gemacht habe, vor allen Dingen. Jetzt muss ich, glaube ich, auch noch Battle of Hatred fertig spielen, damit das für die Season klappt. Ist das korrekt?
Ja.
Siehst du, ne? Dann habe ich heute Abend auch noch was vor. In dem Sinne. Heißgelb, ne?
Okay.
Und ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt jetzt Diablo 4 spiele. Diablo 3 habe ich eben mal vor ein paar Jahren gespielt mit einem Kollegen, der mich da mit durchgezogen hat, oder der gesagt hat, er hat auch keinen Bock, das allein zu spielen. Und dann hatte ich das mit ihm auch gespielt, aber das hat sich bei mir auch nicht so richtig festgesetzt. Und das war mehr oder minder meine einzige Diablo-Erfahrung. Dementsprechend jetzt das erste Mal auch alleine dadurch. Und für alle Leute, die das noch nie gemacht haben, rein inszenatorisch knallt das auf jeden Fall, kann man sagen, ja. Rein gameplay-technisch. Ja. Erzeugt das einen Flow, den relativ wenige andere Spiele so erzeugen können? Und es ist zeitgleich auch nichts, was dich jetzt intellektuell groß überfordert, sagen wir mal so. Ja. Also für alle Leute, die jetzt der Meinung sind, oh ja, ich brauche dann immer sehr, sehr viel Gehirnleistung oder so, während ich irgendwas spiele. Diablo auf Dauer wahrscheinlich nicht das Richtige für euch. Kann man, schätze ich mal, einfach sagen, auch für die Leute, die das schon gespielt haben. Oder ist das falsch, wenn ich das sage?
Nö. Nee, das stimmt schon. Deswegen spielt man die Spiele, ne?
Nebenbei irgendwas gucken mit einem Auge, Diablo.
Okay, aber allein mit Anja kann ich sagen, also hat mich auch hinreichend begeistert, dass ich gesagt habe, ey, ich habe das jetzt auch insofern nicht sonderlich bereut. Weil ist schon interessant und ne, spielt sich mal so weg. Ist ganz nett. Muss allerdings auch klar sagen, jetzt habe ich auch gerade schon die ersten ein, zwei Stunden in Vessel of Hatred gemacht, also dem Add-on, was dann nach der Kampagne eben des Hauptspiels ansetzt. Und da macht sich schon definitiv ein ordentlicher Bip dann bemerkbar, ne? Weil das ist, wenn ich in derselben Nacht gerade noch Lilith getötet habe durch die ganzen Höllen und dann bin ich einfach in Vessel of Hatred, das ist schon, also ein Übergang, wo man sagen muss, qualitativ ist das jetzt nicht ideal gelungen. Also für alle Leute, die das in einem durchspielen, kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, ey, Add-on rein campaign-technisch nicht auf demselben Niveau.
Hast du dich schon mal mit Kritik zum Add-on auseinandergesetzt? Ich will da jetzt nichts spoilen oder so.
Ich hatte zu viel damit zu tun, dieses Spiel zu spielen, leider. Also dementsprechend nein. Ich habe
nächste Woche. Aber dazu sei gesagt, ne? Ganz kurz am Rande, Steve, ich bin aber auch bei der nächsten Diablo 4 Season dabei,
ich die besorgt. Ja, wusste ich ja nicht, weil du bist ja gefühlt gar nicht mehr dabei, von daher.
Also muss ich das jetzt gar nicht spielen, oder was?
Doch, na, aber klar musst du das spielen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt Berserk-Skins.
Und ich brauche. Findest du schön?
Berserk ist mein absolutes Lieblingsbuch, ich habe schon mehrfach erzählt, mit großem Abstand. Ein scheiß Manga ist mein Lieblingsbuch, ich schäme mich ein bisschen, aber es ist mein Lieblingsbuch.
Ist das dieses Ding, was auch hier Keanu Reeves so geil findet?
Ja.
Okay.
Also Berserk ist halt, das war zu einem gewissen Zeitpunkt mal in den Top 20 wichtigsten Büchern der Weltgeschichte, weil es halt wirklich gut ist. Es ist wirklich gut. Und das Ding begleitet mich jetzt. Angefangen zu lesen habe ich es mit 15. Guts, den Hauptdarsteller, habe ich das erste Mal mit 10 gesehen in einer Markthalle. Da konntest du die Actionfiguren kaufen. Keine Ahnung. Berserk ist mein absolutes Lieblingsbuch. An sich habe ich keinen Bock auf Diablo 4. Ich brauche die scheiß Skins. Was soll ich denn machen?
Okay. Wusste ich halt nicht, Bono, weil Dennis nicht mehr so gut auf das Spiel zu sprechen ist.
Nee.
Aber ist doch geil, je mehr, desto besser.
Ja.
Und das, also, falls du jetzt Schiss hast, dass du sagst, oh, wenn die neue Season losgeht, das war ja der Urdings, weil Edo und ich das immer alleine spielen und gefühlt. Ich gesagt habe, oh, wäre doch schön, wenn noch jemand dabei wäre, hast du nicht Bock? Und
ich bin hart geblieben und habe gesagt, ja, auf jeden Fall.
Ja. Und das Gute ist, also du musst das eigentlich nur einmal spielen, die ganze Kampagne, jetzt auch mit Vessel of Hatred. Weil danach in der Season levelst du ja über andere Dinge. Dann gibt's so Events, worüber du levelst. Also musst du es nicht nochmal machen, von daher.
Da gibt's immer irgendeinen neuen Abuse, irgendwas, das man machen kann, damit es möglichst schnell geht.
Ja. Langweilig.
Ja, aber die haben doch jetzt das Leveln massiv, irgendwo 50%, um ihren Content zu strecken, ne?
Naja.
Ich spiele das Spiel erst seit 3 Abenden und auch diese 3 kompletten Abende, insofern.
Patchnotes und Inhalt des nächsten Seasons klingen jetzt auch ehrlich gesagt nicht so geil.
Ja, das ist es. Aber ich spiele trotzdem, ich freue mich auch ehrlich gesagt drauf. Ja. Mal gucken, wie sehr das jetzt wirklich man das spürt, dass der Content so stark gestreckt ist, beziehungsweise das Level so langsam geht. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Mal schauen. Ja. Ich weiß selbst nicht, was ich spiele, aber irgendwie freue ich mich drauf.
Barbar hat den Berserker Armor Skin. Damit ist die Wahl gefallen.
Okay. Du spielst Barb. Edo spielt auch immer Barb.
Immer.
Ich spiele irgendwas anderes. Ja, aber Edo spielt immer Barb. Ohne Diskussion. Ja. Ja, mal gucken. Das ist ja schön, dann sind wir zu viert dieses Mal. Ist doch toll. Dann das zweite Thema, was wir haben, ist das neue WWE 2K25. Das hat Bono nämlich vor dem Diablo-Ding gespielt. Bono, erzähl mal.
Stimmt, das habe ich davor irgendwie so ein paar Stunden spielen können, bis dann die Diablo-Geschichte reingekickt hat, wie die Kids heutzutage sagen. Mhm. Und einfach aus Interesse heraus natürlich von WrestleMania, weil dann war es auch mal einfach für ein paar Euro schon zurück, also ne, runtergesetzt, weil es jetzt auch seit einem Monat oder so draußen ist, oder jetzt anderthalb Monate ist auch Banane. Und ich gesagt habe, ey, das letzte WWE 2K habe ich mir auch vor 2 oder 3 Jahren gekauft. Und da war ich noch so ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich der Meinung bin, ey, das ist eigentlich ein bisschen langweilig so auf Dauer, so dieses Gameplay-Element, das war dann nicht das, wo ich gesagt hätte, das rechtfertigt für mich auch immer die Neuausgabe eines Vollpreistitels auch, weil ich dann gesagt habe, ey, mit dem WWE 2K das Jahr zuvor bin ich auch ganz gut zurechtgekommen und da waren jetzt nicht die Änderungen eben so groß, aber jetzt habe ich eben 2 Versionen übersprungen und dachte so, ey, komm, jetzt gerade kickt's mich einfach mal. Und dann wollte ich reingucken und habe ich auch gemacht und rein vom Gameplay her ist es weiterhin einfach Wrestling, wie man es kennt. In die Story selber habe ich noch nicht groß reingucken können, weil dann ja Diablo reingekickt hat. Also das ist, ne, mal gucken. Aber ist rein, also was Wrestling-Gameplay angeht, weiterhin wahrscheinlich das Beste, was man irgendwie haben kann, wenn man sich dafür interessiert. Ein sehr faszinierender Modus, und das ist der, der mich auch dann wirklich ein paar Stunden lang gefesselt hat, ist der MyGM-Modus. Der bedeutet, dass man selber eigentlich der Kopf einer Brand ist und dann entweder gegen andere Mitspieler, das geht mittlerweile auch online, oder aber gegen die KI selber eben so sein eigenes Wrestling-Franchise durchziehen muss, indem man draftet, indem man dann selber anfängt eben, ja, quasi Leute gegeneinander zu bucken, Matches einfach stattfinden zu lassen, Promos reinzuhauen und dann wird das Ganze eben auch bewertet, je nachdem eben mit Popularität und so weiter. Da gibt es viele unterschiedliche Faktoren, die da reingreifen, dass man Leute mal face-turn, dass man die heel-turn, dass man irgendwelche Fraktionen zusammenschafft, dass man einen Titel übergibt und so weiter. Und ja, das ist was, das sich auch bis in die quasi Unendlichkeit fortführen lässt, je nachdem, wie man da eben Bock drauf hat. Und ja, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Modi so gut funktioniert, dass das auch wirklich eine ganze Weile lang richtig, richtig viel Spaß macht. Vor allen Dingen für die Leute, die so ein bisschen vielleicht auch den Anreiz haben, nicht eben selber die ganze Zeit den Wrestler zu spielen, sondern so ein bisschen mehr in dieses Simulation-Management-Spiel reinzugucken. Und dafür ist das wirklich eine ganz faszinierende Sache, bei der ich sagen muss, ey, alleine dafür und für die Tiefe, die dieser Modus in diesem Spiel hat, lohnt sich im Grunde schon dieser Vollpreistitel. Das würde ich sagen. Das kann ich zu WWE 2K mal loswerden. Ansonsten gibt's auch einen Online-Modus natürlich, wo man dann auch wieder ne, schön Karten kaufen kann für Geld. Dann kriegst du so neue Wrestler und so weiter. Und das läuft auch immer von, ja, im Grunde Promo zu Promo. Da hast du dann WrestleMania, hast du unterschiedliche Karten. Und dann wird das eben auch übers Jahr hinweg wahrscheinlich besser und so. Dafür kannst du dann wieder Geld ausgeben. Dann kannst du gegen die anderen kämpfen. Dann kriegst du auch wieder tägliche Preise. Ne, dieser tägliche Login-Bonus. Also alles, was, sagen wir mal, dieses großartige Online-Gaming aus der heutigen Zeit einfach zu bieten hat. Und diese ganzen Mechaniken greifen in diesem Modus auf jeden Fall auch in WWE 2K. Hat mich jetzt aber nicht so überzeugt. Naja.
Okay. Ja, ich habe mir, glaube ich, letztes Jahr reingeguckt und ich hatte das irgendwie gar nicht motiviert, weil, wie du schon sagst, spielerisch ist es immer dasselbe gefühlt. So.
Aber ja. Aber alleine dieser Management-Aspekt hat mich wirklich hinreichend auch dann da dran gefällt, muss ich sagen.
Okay. Gut, dann geht's noch um FIFA beziehungsweise EA FC. Yes. Und da ist auch irgendwas passiert. Team of the Season bricht ein. Was heißt das genau?
Das bedeutet, dass jetzt gerade eben so die große Promotion reinkommt für alle Leute, die sich mit Ultimate Team befassen, was sowieso so der Spielmodus ist, der, glaube ich, in EA FC/FIFA sowieso in den letzten Jahren am meisten Leute gefesselt hat. Und wenn es um Online-Gameplay geht, ansonsten spielen die Leute einfach weiter in ihre Karriere und Management und so. Aber das funktioniert ja offline, das ist also vollkommen in Ordnung. So, und da beginnt jetzt eben das Team of the Season, was so die letzte große Promotion ist, bis es eben in den Sommer übergeht und dann sukzessive auch wieder ins nächste EA FC, was kommen wird. Das bedeutet für alle Leute, die jetzt vielleicht auch über die letzten Wochen und Monate nicht in EA FC reingeguckt haben, aber Bock haben wirklich auch auf Online-Gameplay, dass es da jetzt eben das Team of the Season gibt. Und das wird eben, Woche für Woche gibt's da neue unterschiedliche Karten, neue unterschiedliche Objekte, die eine sehr, sehr hohe Stärke haben und die den Markt auch ein Stück weit überfluten, weil ne, man kauft sich dann eben für seine ganze Ingame-Währung da sein Team zusammen, sein Ultimate-Team, wie man das eben so kennt, und stellt das eben so zusammen, wie man da grundsätzlich spielen möchte. Was jetzt eben dazu führt, dass noch nicht unbedingt jetzt, aber auch sukzessive eben über die nächsten Wochen hinweg, sehr, sehr starke Spielerobjekte relativ günstig werden. Ihr könnt also, selbst wenn ihr das eine ganze Weile nicht angefasst habt oder bisher vielleicht sogar noch gar nicht, aber Bock habt eigentlich auch mal in diesen Online-Modus reinzugucken. Jetzt ist die beste Chance, das zu machen und ihr müsst dafür nicht unbedingt jetzt eben echt Geld investieren und ihr kriegt trotzdem wirklich ein leistungsstarkes Team zusammengestellt und könnt euch damit dann auch in diesen Online-Ladders beweisen, wenn ihr das möchtet. Das ist jetzt so, ja, jetzt geht's eben los mit diesem Zeitpunkt, wo ihr sagen könnt, ey, vielleicht noch mal Bock drauf. Jetzt wäre die Chance.
Okay. Das heißt, wie läuft das? Über Quests dann, oder wie?
Es gibt sehr, sehr viel eben täglichen Content, der da auch kommt. Und über jede Woche hinweg gibt's eben ein neues Team of the Season, das dann eben mit Spielerobjekten reinkommt. Jetzt gerade eben hat's angefangen so mit dem Rest der Welt und mit Frankreich. Bedeutet, jetzt kommen eben die besten Spieler eben aus dieser echten Saison quasi aus Frankreich, aus der Ligue 1. So, und die kriegen dann eben sehr, sehr starke Objekte. Das sind 90 plus, ne, wo es eben bei FIFA-Spielerwerten immer irgendwie maximal 99 gibt. Und die haben schon alle immer 90 plus. Das ist also schon relativ gut. Und ihr könnt da sowieso immer noch einzelne ne, Modifikationen und sowas draufpacken, die Spieler dann nochmal besser machen. Aber dann gibt's dann eben in der nächsten Woche das Neue. Also dann gibt's dann eben Spanien, dann kommt England, dann kommt auch die Bundesliga mit rein, mit allen möglichen Spielobjekten, mit einem gesamten Team und sowas drumherum. Und auch die ganzen Frauenmannschaften kommen dazu. Dann gibt's noch Italien und so weiter und so fort. Und das kommt eben alles jetzt in den nächsten Wochen da rein und überflutet dann damit auch quasi den Markt. Und dann habt ihr sehr, sehr viele Spieler zur Verfügung mit einer sehr, sehr hohen Stärke, was dann dazu führt, dass einfach die Spielerpreise dafür günstiger werden. Und dann habt ihr die Chance, da eben auch euch wirklich für relativ wenige Münzen, ne, so sehr, dass ich sagen würde, ihr müsst gar kein Echtgeld investieren, wenn ihr es sowieso noch nicht getan habt, auch ein tatsächliches, leistungsfähiges Team zusammenstellen, das nur bestenfalls mit dem einen besten Prozent nicht mithalten kann. Aber auf die trefft ihr sowieso nicht, insofern kein Problem.
Super. Ja, dann habe ich noch was reingeschrieben. Das wird Maris auch interessieren. Wahrscheinlich wird Maris da sowieso wieder mehr wissen als ich. Es geht um die Switch 2 und da wurde jetzt gepostet von oder von Seiten Nintendo gab es ein Statement, dass man damit ja überhaupt nicht gerechnet hat, dass es so viele Vorbestellungen gibt und dass man leider nicht genug hat für alle. Viele Spieler werden wohl zum Start leer ausgehen, heißt es hier. Wie das mich betrifft, weiß ich nicht. Ich habe ja beim Mediamarkt bestellt, das Paket. Und bei mir stand ja auch drinne voraussichtliche Lieferung am 5. Juni. Das heißt, ich habe so früh bestellt, dass ich es rechtzeitig bekommen sollte. Aber das kann sich wohl alles verändern. Irgendwie nichts ist sicher scheinbar. Die haben viel zu wenig Exemplare. Und müssen mal gucken, wer dann am 5. Juni alles beliefert wird. Wahrscheinlich wird es dann in den USA noch chaotischer ablaufen. Die haben ja lange nach uns erst vorbestellen dürfen. Scheinbar ist es sogar so, dass in Japan, also das heißt dem Heimatmarkt von Nintendo, dass es selbst da nicht genug Konsolen gibt, um alle der Nachfrage Herr zu werden, sage ich mal so. Das hast du noch was hinzuzufügen? Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, aber ich finde das auch sehr traurig. Ja. Ich hatte ja zwar woanders vorbestellt, aber ich wollte ja bei Amazon eigentlich noch ganz gerne vorbestellen, wegen einem besseren Cashback. Mhm. Aber bei Amazon gibt's nicht. Obwohl ich war gerade in dieser Warteliste drin und die haben gesagt, ja, hier Warteliste, die gibt's jetzt nicht mehr, da kann man in den nächsten Tagen, kann man da direkt bestellen. Ist gar nicht so weit gekommen.
Okay.
Aber also, habt ihr nicht vorbestellt, ihr beiden?
Also ich habe vorbestellt. Oder so, ne? Ich habe sehr, sehr früh vorbestellt. Maris hat, wie gesagt, auf Amazon noch gewartet, glaube ich. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel später hast du bestellt? Du weißt ja ungefähr, wann ich bestellt habe.
Boah, eigentlich einen halben Tag nach dir oder so.
Einen halben Tag nach mir, echt?
Hm. Bei Mediamarkt. Okay.
Dann habe ich das anders in Erinnerung, weil also wurde bei dir dann angezeigt, dass du es auch am 5. Juni kriegst noch? Weil ich habe das auf meine Seite geschrieben, da schrieben die ersten schon, ja, das kriegen wir schon gar nicht mehr am 4.
Ich
glaub, Juni.
Das krieg ich auch nicht mehr.
Okay. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich war dann wirklich so schnell, dass es, also keine Ahnung, wir werden sehen, ob ich jetzt eine kriege und wie lange dann die danach noch warten müssen. Gibt schon wieder, also es wird sehr viel geflamed im Internet, was das angeht und also in Bezug auf diese künstliche Verknappung wieder, was soll die Scheiße? Nintendo macht das jedes Mal jetzt. Und also die konnten auch wohl damit rechnen, dass es so eine große Nachfrage geben wird. Keine Ahnung, was da wieder los ist.
Konnten wahrscheinlich einfach nicht mehr bauen.
Ja, das wird wahrscheinlich eher sein.
Aller Wahrscheinlichkeit nach, ne? Weil warum solltest du denn nicht versuchen, deinen Markt zu bedienen? Also die werden ja vorher hochgerechnet wissen, was die grob verkaufen können und so weiter und so fort. Also ich denke, die haben einfach nicht mehr.
Kann also, sein.
Geht einfach nicht. Fertig.
Ja, inwieweit das jetzt mit dem ganzen Börsenchaos, mit den Zulieferern und den Zöllen zusammenhängt, das kann man alles nicht absehen, weiß man nicht. Ja. Keine Ahnung. Gut, wir gehen weiter zu den Serien und Filmen. Jetzt habe ich die Vorahnung, dass das alles Blackie hier eingetragen hat. Der wahrscheinlich davon ausging. Nee, okay, perfekt. Alles klar. Ja, es geht einmal um die zweite. Ich hab diese Woche es mir vorgenommen, das Staffelfinale von Wheel of Time und die ersten Folgen Last of Us zu gucken und vielleicht sogar Andor. Habe ich alles nicht geschafft. Von daher kann ich leider gar nichts dazu sagen. Also Bono, erzähl uns mal Last of Us.
Last of Us habe ich überhaupt keine Ahnung.
Aber ich habe die Zahl einfach nur einen hochgesetzt.
Okay, also ist keiner von euch gesehen?
Nee. Ich hab's gesehen, aber dann können wir es einfach skippen.
Okay. Dann reden wir über Andor und den Start der zweiten Staffel. Wer hat denn das gesehen?
Das habe ich tatsächlich gesehen.
Und?
Ja, ich finde es bis hierhin ganz stark. Also wir haben jetzt drei Staffeln, die, glaube ich, draußen sind. Die jedenfalls habe ich
Folgen.
Jetzt gesehen. Naja, drei Folgen, genau richtig. Es ist jetzt die zweite Staffel, nachdem die erste Staffel ja vor, ich weiß nicht, einem Jahr lief ungefähr, anderthalb Jahre, wie auch immer. Und ein Star-Wars-Setting gesetzt hat, das jetzt nicht jedem so richtig gut zugesagt hat, weil es eben nicht so unbedingt dieses ganze große Abenteuer-Jedi-Thema und sowas belastet, sondern eher so ein düsteres Thema ist, was im weiteren Kern auch ohne irgendwie so die Macht und so auskommt. Also mehr fast wie so eine Art Polit-Thriller im Star-Wars-Universum. Kann man es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Und was sich eben darum dreht, wie die Rebellion zustande gekommen ist, und zwar noch vor Episode 4. Und da gehen wir jetzt gerade auch mit Staffel 2 einfach komplett wieder rein, setzen nicht direkt da an, wo Staffel 1 aufgehört hat, sondern ein Jahr später. und begleiten da weiterhin aber die Charaktere, die wir auch schon vorher kennen, durch eben unterschiedliche Szenarien, die jetzt noch nicht so weit sind. Es nimmt gerade erst so ein kleines bisschen Fahrt auf, weil wir weiterhin einfach so ein bisschen einem Handlungsstrang folgen, wo es um die Finanzierung geht, wo man eben Mon Mothma folgt, bei der man dann auch weiß, okay, oder ne, ich sage mal geneigte Beobachter irgendwie dieses Franchises wissen, die wird später auch eine große Anführerin der Rebellen werden, ist aber momentan noch eben Senatorin im imperialistischen System, ja, und muss das Ganze eben so mit der Hinterhand machen und hat da immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das auch versteckt genug zu halten, eben vor ihren ganzen Mitbewerbern, wo man auch immer nicht so richtig weiß, okay, wer ist jetzt gerade Spion eigentlich des Imperiums und wer nicht. Und wir folgen eben Cassian Andor, der auch dann mehr oder minder Namensgeber ist ja für diese komplette Serie und der als erstes mal, ich glaube, das kann man auch schon sagen, einfach es mittlerweile nur so mittelgut hinkriegt, einen Prototypen eines neuen TIE-Jägers oder TIE-Fighters in dem Fall zu entführen und dann auch wieder zu seiner alten Truppe zu stoßen. Und das funktioniert so mittelgut ungefähr. Und das auch immer mit so unterschiedlichen Irrungen und Wirrungen, wie es eben so das Star-Wars-Universum grundsätzlich auch mit so einer gewissen Dreckigkeit zu bieten hat. Und mich persönlich hat das ganz gut unterhalten, weil ich auch riesiger Star-Wars-Fan bin und auch ein großer Fan davon, eben diese Welt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, was diese Serie eben sehr, sehr gut hinkriegt, wo das eben mit Mandalorian dann doch eher wieder so in diese klassische Abenteuerlinie und so reingeht. Da ist Andor dann eben einfach ein anderer Ansatzpunkt. Aber mir persönlich gefällt's und ich kann es bis hierhin auch jedem empfehlen.
Okay. Maris, ich werde auf jeden Fall auch reingucken.
Ich habe es noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich hatte diese Woche andere Sachen zu gucken. Deswegen warte ich darauf. Ich bin ja eh ein fetten Feind von diesen wöchentlichen Releases. Deswegen bin ich da auch nicht so hinterher, da irgendwie jede Episode zu gucken.
Aber Staffel 1 hast du gesehen?
Staffel 1 habe ich gesehen und ich finde es großartig.
Mhm.
Und ich
das ist auch meine Lieblings-Star-Wars-Serie tatsächlich.
Weiß also nicht, ob ich so empfehlen würde, da müsste man besser als Clone Wars sein und das originale Clone Wars, nicht
okay.
Das animierte Clone Wars. Aber müsste man auch trotzdem besser als das animierte Clone Wars sein. Und das wird eher unwahrscheinlich. Aber ich freue mich darauf, das zu gucken und ich weiß noch nicht, ob ich, wenn ich Zeit habe, würde ich die Episoden zwischenschieben, ob ich dann immer auf der neuesten Episode sein werde, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie sehr es mich dann catcht.
Fair enough.
Ja. Und was hast du dann geguckt die Woche?
Shin-Chan. Auf Amazon kann man die ersten 25 Episoden von der originalen deutschen Übersetzung von Shin-Chan gucken.
Oh, das dann hast du dir direkt geguckt. 25 Episoden reingefahren? Oder?
Nein, ich bin bei Episode 17.
Okay, nur 17, das ist natürlich.
Das sind ja nicht so lang, glaube ich, ne? Was
das sind die? Also eigentlich sind es ja aufgeteilt in drei Unterepisoden, aber da wird immer 3 zu einer normalen 20-Minuten-Folge zusammengefasst im Deutschen. Beziehungsweise das kommt ja eigentlich aus dem Amerikanischen mit einer freieren, lustigeren Übersetzung, was auch gleichzeitig der Downfall dieser Serie ist für alle Leute, die aus Amerika und Deutschland kommen.
Ey, die das deutsche ja Stimme von Shin-Chan.
Zwei Akte in Diablo.
Ja. Aber die deutsche Stimme von Shin-Chan, also die Lache, die ist so geil.
Ja.
Die ist wirklich gut. Und
deswegen was hat der mag ich auch diese, es gab ja irgendwann mal vor ein paar Jahren einen Neuversuch, da irgendwie ein paar Episoden zu übersetzen. Das war halt nicht mal ansatzweise so gut.
Was hat der mal gesagt? Moppel oder so zu irgendwie.
Mopsi.
Und ich glaube, die Kindergartenlehrerin hatte sich mal über ihren Busen lustig gemacht oder so. Irgendwie so war das.
Es kann sein. Es gibt ja insgesamt, glaube ich, so 100 Episoden grob in Deutsch. 150?
Boah, weiß ich nicht.
Weil insgesamt ist der Anime ja schon bei 1300 irgendwas Episoden.
Ja.
Ich glaube, das sind dann inklusive diese kurzen Episoden.
Gut. Ja, was ist mit dem Trailer Long Way Home? Mir sagt das gar nichts. Was ist das?
Das habe ich auch eingetragen, weil es letztendlich die vierte Iteration ist einer meiner absoluten Lieblingsserien. Wo es darum geht, das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal in einem Herrenspielzimmer erwähnt, aber ist schon eine ganze Weile her, dass Ewan McGregor sich sein Motorrad greift, zusammen mit einem anderen Schauspielkollegen aus England. Und dann einfach mal um die Welt fährt, in unterschiedlichen Routen, und ihn dabei so ein Kamerateam auch mit begleitet. Und das funktioniert so ein bisschen anarchisch, ist aber auch eine einfach sehr, sehr coole Dokumentation. und mit faszinierenden Bildern, mit ganz, ganz tollen Begegnungen auch. Und das ja ist jetzt so die letzte Iteration, die läuft dann eben, ich glaube, so in 2 Wochen ungefähr läuft die bei Apple TV dann auch. Da findet man auch die 3 vorherigen Staffeln, wo es eben wirklich einmal im Long Way Round 2004 einmal darum geht, einmal komplett um die Welt herumzufahren. Im Long Way Down einmal irgendwie von Schottland bis an den letztendlich an die Spitze von Südafrika. Einmal durch den afrikanischen Content dann auch durch. Im Long Way Up einmal von Südamerika eben bis nach Los Angeles und jetzt im Long Way Home irgendwie von Schottland nach England, aber über, ich glaube, 17 Länder oder so. Also ich weiß nicht, was für eine Route die sich ausgedacht haben. Keine Ahnung. Wird man dann aber eben so in 2 Wochen sehen können und ist ja auch ein absolutes Feelgood-Thema für mich und spannend und cool und sieht man mal so nebenbei. Kann man definitiv empfehlen.
Okay.
Ich kenne das, also ich kenne jetzt nicht das, aber ich kenne Long Way Down. Das lief damals nämlich nach Star Wars.
Okay.
Und da habe ich das damals mit meinen Eltern geguckt, was dann lief.
Ja, also ne, ist mega geil, ist ein Apple TV einfach enthalten, ja. Wenn ihr da Bock drauf habt. Kann ich nur empfehlen. Habe ich mehrfach gesehen, habe ich auch mehreren Leuten schon empfohlen. Ist immer gut.
Gut, dann bin ich jetzt dran. Wir sind nämlich jetzt gerade bei den großen 5 angekommen und das war gar nicht so leicht, das vorzubereiten. Mir fiel es wie Schuppen aus den Augen. Aus den Haaren. Und zwar geht es heute um die Top 5 Bundesliga-Logos. Das heißt, welches sind die schönsten Logos der Bundesliga? Und es ist unglaublich schwierig, das einigermaßen neutral zu bewerten, weil man natürlich immer irgendwie diesen Fan-Aspekt im Kopf hat oder die mag ich eigentlich nicht und so weiter. Ich habe jetzt meine persönlichen Top 5 Logos hier. Okay. Und ihr sollt die ranken von 1 bis 5, 1 das schönste, 5 das schwächste. Und macht einfach mal, was weiß ich, kicker.de auf und den aktuellen Spiel, dann habt ihr alle Logos in klein vor euch.
Bayern also München. Es geht nur um die erste Bundesliga.
Es geht nur um die erste Bundesliga. Bayern München. Es geht
München, um ästhetisch auch vor allen Dingen.
Genau. Oder geht es, also, es geht darum, wie schön ist das Logo? Nur das Logo.
Okay, ohne nur das Logo. Also rein ästhetisch, kultisch das Logo.
Ja. Okay. Ich habe Bayern München erst drin gehabt, dann habe ich mich nochmal reflektiert, hab's wieder rausgenommen, weil Bayern München sieht, wenn gerade in so klein, wie es auf Kicker ist, aus wie so ein, wenn man die Augen so ein bisschen zukneift oder nicht mal das, sondern einfach guckt, sieht es aus wie ein Sandwurm aus
Blumen. Also ist ja im Grunde konfirmt, in dieser Top 5 kommt auch Werder vor.
Boah, das wäre so auf der 1 gelandet.
Natürlich, aber das ist natürlich ein bisschen Fanboy.
Das ist ja dann Spoiler, das weiß ich dann ja schon im Vorfeld.
Ja, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, aber das ist natürlich, ich finde, dass es ein extrem schönes Logo ist, von daher. Egal, ja. Gut. Also, Nummer 1 ist, da machen wir gleich Werder als erstes, damit der die Sache raus ist. Sieh Werder vor.
1.
Optisch, nicht Fanboytum.
1, okay. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Ich finde Grün-Weiß ist eine schöne Kombination. Ich finde es clever, wie das eingebaut ist in die Raute. Keine Ahnung, ich finde es clever. 1.
Okay.
2.
Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick?
Nee, also ich mag grundsätzlich so ein bisschen schlichtere Logos, was so die Farbgebung anbelangt. Also ich find's auch nicht so cool, wenn es einfach mehrere unterschiedliche Farben durcheinander sind. Und diese Raute dann effektiv auch mit Grün finde ich geil. Sprich mich an.
Okay.
Ja, eigentlich wollte ich es auf die 5 machen, um euch zu ärgern. Aber ich hatte das jetzt doch mich dazu entschieden, das objektiver zu betrachten und unter der möglichen Annahme, dass Dortmund mit drin ist. Hätte ich mich hinterher geärgert, Dortmund nicht auf die 5 zu tun.
Aber genau das ist es ja. Es geht ja nicht um Fan.
Ja,
es
aber
ja, ich weiß auch nicht, so cool, dass Steve Krömer sagt, es kommt in die 5. Keine Ahnung, ey.
Ja, aber du musst ja denken, wenn ich ein Logo sehe und das mich dazu bringt, dass ich speien möchte.
Vor allem, das ist ein Top 5, da weiß ich auch dann was über Steve. Das ist wieder so Meta.
Deswegen packe ich das Werder Bremen-Ding auf die 3 als Basis.
Okay.
Okay. Die Nummer 2 ist Eintracht Frankfurt.
Ja, also das
zweite.
Eintracht Frankfurt.
Gibt kein besseres Logo als von der SGE 1. Das knallt einfach. Das ist rot, das ist der Adler. Das, also, ganz im Ernst.
Ach, das.
Ich sitze auf
der 2. Das hat einen kompletten Vibe.
Ich finde auch, das hat einen tierischen Vibe. Rot ist halt nicht meine Lieblingsfarbe, darum auf 2. Aber ich finde, das ist unheimlich clever gemacht mit dem Adler, dem Freistehen, dem Weiß dazwischen. Sieht einfach schick aus.
Noch das E einfach mittendrin auch, das finde ich auch ganz cool. Das ist einfach genau die richtige Mischung so aus, auch retro und spricht trotzdem immer noch an. Das
ist
geil.
Okay, also 1 und 2 ist bei euch jeweils weg. Maris? Yeah.
Ich glaube, ich würde auf die 2 packen. Einfach, ich finde, der Adler sieht cool aus.
Dankeschön, Maris.
Ja, sieht auch geil aus.
Bitteschön.
Gut, Nummer 3 ist VfB Stuttgart.
Der VfB Stuttgart.
4.
Ich finde auch so ein klassisches, ne?
Ich finde das ein bisschen überladen. Also ich finde, da geht viel so vor. Dann hast du 4 unterschiedliche Farben, glaube ich.
Diese wackelige Schrift geht mir auch immer so ein bisschen auf die Eier einfach. Ja. Das ist so, ästhetisch spricht es mich nicht hundertprozentig an. Aber so grundsätzlich von dieser Wappenstruktur her, ja, hat definitiv was Klassisches. Aber ja, 4.
War denn das schon?
Ja, 4.
Ja, ich glaube, ich würde es auch auf die 4 packen, einfach weil es, ich glaube, für die 1 finde ich es nicht schön genug. Es sieht auch, also wenn man es von weitem weg und klein sieht, dann nicht wirklich weiß, dass das jetzt um Stuttgart geht, sieht man auch nicht, dass das um Stuttgart geht, also zumindest für mich nicht. Ich weiß nicht, ob da Leute sich anders da irgendwie was erkennen können. Also ich packe es auf die 4. Irgendwie das könnte auch eine Schrift sein, die bei einem, weiß nicht, bei so einem Zauber irgendwie in der Luft schwebt. So als Symbolik, aber weiß ich nicht, eher 4, ja.
Gut, dann haben wir Red Bull Leipzig.
5. Keine weitere Begründung. Gehören für mich nicht auf diese Liste.
So. Ja, sorry, ich musste meine Kleinste holen, ich hab geweint.
Neuer Kann ich nachvollziehen, ich trinke erstmal ganz kurz einen Schluck Monster
Energy. Red Bull Leipzig, überhaupt. Dennis.
5. Weg damit, Schmutz.
Ich pack's auf die 1. Erstmal habe ich nur noch die 1, die 5 frei und ich möchte nicht das Risiko eingehen, Dortmund auf die 1 zu voten.
Außerdem das ist da der einzige Grund, den ich respektiere.
Ihre bei und so. Wenn man jetzt da ausgliedert, dass ihr das alles nicht mögt, weil Leipzig da nicht euer Fußballromantik-Ding da ist, würde ich sagen.
Also ja, aber
ich
genau darum geht's ja, ne? Das soll man eigentlich zur Seite schieben.
Ja,
ne?
Aber die beiden haben es instant auf die 5 gepackt, ohne was darüber zu sagen.
Ja, eben. Das ist halt, finde ich. Also ich muss ehrlich sagen, ne, für alle jetzt nochmal, ich hasse Red Bull wie die Pest, aber ich finde, die haben von allen das schönste Logo. Das wäre meine Nummer 1 gewesen.
Also von der Liste, abgesehen davon, sehe ich das auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf die 1 gepackt hätte, weil ich weiß jetzt nicht, ob du noch. Wenn ich alle angucke, ist das vielleicht die 2. Oder die 3, aber jetzt hier in der Liste auf die 1, ja.
Das ist für mich kein Logo.
Das ist traumschön. Das ist ein super gutes, modernes Logo, wenn man mal ganz ehrlich ist und den Red Bull-Hass zur Seite schiebt.
Also davon ab, ne? Also ich finde, das ist eine Werbetafelanzeige. Das ist ansonsten das ist
genauso
nicht.
Wie das Logo von VW oder von Nestle oder so.
Genau. Das ist
so
überhaupt nicht. Das ist, okay. Es ist ein sehr gutes und modernes Logo.
Nee, klar. Ich meine Meinung ab, finde ich vollkommen in Ordnung.
Ja, okay, mache ich. Gut, dann ich glaube, dass bei euch einfach die Ablehnung gegen Red Bull so groß ist, dass ihr es deshalb auf. Aber wie gesagt, jeder wie er will. So, also der fünfte, ich muss Maris leider enttäuschen, Dortmunds Logo ist, wenn man versucht, trotz aller Sympathie neutral zu sein, ist Dortmunds Logo extrem hässlich. Von daher ist meine Nummer 5 St. Pauli, also das fünfte Logo ist St. Pauli.
Oh, bin ich zufrieden mit 3. Ja, passt. Ja.
Das. Ach so, ja, das. Ich würde es nicht auf die 5 packen normalerweise, sondern eher auf die 4 in der Liste. Ich finde es immer noch, also ich finde es, das ist nichts gegen Pauli, aber ich finde das. Ich fand das damals, als ich klein war, schon, dass das nicht schön aussieht. Nicht jetzt irgendwie besonders, weil ich das Gebäude nicht mag oder Pauli nicht mag, sondern ich weiß nicht, ich mag das einfach nur nicht.
Ich finde es auch, dass es ein sehr schönes Logo ist. Aber wie gesagt, ich habe auch versucht, komplett neutral zu sein. Jede Fan denkt von mir, wer wär da auch irgendwie nur Dritter? So. Also mein Ranking wäre Red Bull, St. Pauli, Werder, Frankfurt. Und dann der VfB, weil ich mit diesen ganz uralten Logos, die da so viel Tradition haben, ich finde die einfach nicht so schön.
Zu Gladbach oder so?
Ja, Gladbach habe ich auch überlegt lange, aber ja, ich habe mich jetzt für diese Top. Ja, ist auf jeden Fall auch nicht hässlich. Wäre dann ein Kandidat, den man auch hätte reinmachen müssen.
Aber, ich mag übrigens sehr das Logo von Leverkusen.
Okay.
Ich weiß nicht warum, ich finde das einfach cool mit den Löwen, den Schriftzügen, das ist alles so. Ich meine, abgesehen von der Bayer-Werbung in der Mitte. Aber sonst ist es eigentlich ein cooles Logo, finde ich.
Ja, es fiel mir so ein, dass als Dings, und ich glaube, da hat jeder was anderes, jeder findet ein anderes Logo hübsch, manche können sich dann vielleicht doch nicht von der Antipathie oder der Sympathie lösen. Es ist sehr schwierig, das zu machen, finde ich.
Ich finde den Backhand, komm, ich bleib dabei, das RB Leipzig-Logo ist kein Logo, das ist ein Werbeslogan. Das disqualifiziert sich schon alleine aus deren Sache. Das könnte eigentlich gar nicht in die Liste rein.
sicher komplett anders.
Eintracht Frankfurt spart auch aus Gründen, auch zum Beispiel bei seinen ganzen Social-Media-Posts, immer aus auch.
Ach ja, wir könnten es ja auch noch auf Grafik runterbrechen und könnten jetzt dann über Abstände reden, über Negative Space, darüber, dass zum Beispiel eine Raute wahrscheinlich etwas schwerer zu designen ist, als etwas, das rund ist.
Ich find's schön, aber keine Ahnung. Und ich hasse Red Bull wie die Pest.
Ja, aber dann sprichst du mir und Bono ab und sagst aber
nö, ich sag nur, schön. Hallo, ich sag nur, ich find's schön. Das ist auch meine Meinung. Ich sag nicht, ich finde scheiße, dass ihr es scheiße findet.
Naja, eure Begründung war gerade, dazu sage ich nichts.
Ja.
Nee, meine Begründung habe ich
doch nicht gesehen. Ja. Fickt euch doch alle, ey, ihr Mongos. Sorry. Hallo? Dennis ist rausgeleckt, oder?
Dennis? Das hat sich so sehr über Leipzig aufgeregt, dass er rausgeflogen ist.
Ich glaube auch. Dennis? Er Rage quittet wahrscheinlich. Na, Bohne, bist du wenigstens noch da?
Ja, aber ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden jetzt.
Das ist gut. Wir brauchen Dennis, weil wir brauchen einen guten Titel für den Podcast. Und ich habe keine Idee. Bitte?
Dosenöffner?
Warum nicht? In Bezug auf das Logo. PSG. Dosenöffner. Okay. Dennis, the man is.
Wahrscheinlich redet er sich noch in Rage, gerade hat gar nicht gemerkt, dass er rausgeflogen ist.
Ja. Rastet komplett aus.
Nur wegen dem armen Logo da.
Ja, dann würde ich sagen, wenn Dennis nicht da ist, dann müssen wir die anderen Ideen aus dem Podcast ausgliedern und das nochmal privat besprechen, ob es bei Dosenöffner bleibt. Ihr Lieben, danke, dass ihr reingehört habt. Das war das Herrenspielzimmer für diese Woche. Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Noch eine schöne Anekdote?
Ich muss ganz dringend weiter Diablo spielen, sonst komme ich hier nicht durch.
Boah, armer.
Danke für die 4 Stunden, ehrlich.
Bono, hast du schon alle Statuen angeklickt?
Das ist so mies, das ist das Schlimmste, das wollte ich ihm eigentlich ersparen, dem armen Kerl.
Ja, aber dann verliert er ja, da kriegt er ja nicht alle Punkte und nicht alle
Punkte. Ja, aber es ist doch erstmal gut, dass er mit uns die Season spielen kann. Das kann er immer noch
machen. Hast du schon alle Rufdinger auf Stufe 4 gebracht? Damit du auch die Paragon-Punkte kriegst?
Ich bin noch nicht mal auf dem Level.
Lass ihn doch jetzt erstmal in Ruhe,
mit dem greifen würden.
Ach, ich frage ja nur.
Die greifen erst ab Level 60, das weiß ich. Da habe ich nämlich schon nachgeguckt im Spiel drin. Aber ich muss jetzt noch durch dieses ganze Add-on grinden.
Das klingt, als hättest du gar keinen Bock darauf.
Es ist ein harter Kampf. Okay. Auch sich selber dazu motivieren.
Wirklich? Ja, dann lass es lieber, ey.
Nein, so nicht. Das ist
wirklich. Du musst ja bedenken, was hat Bono sonst im Leben? Die Alternative ist halt EA Sports.
Ja, ne, oder hier wieder.
Ich könnte sonst einfach Spaß haben in WWE oder so.
Wow, okay, wenn es aber so ist, wenn es wirklich gar keinen Spaß macht, dann weiß ich nicht, ob das richtige Game ist für dich.
Ist schon okay. Aber als ich da den ersten Abend gesessen habe und gedacht habe, ja, noch 4 Stunden bin ich durch.
Ja, okay, mein Fehler.
Nach 8 Stunden war ich so am
Ende. Das Problem ist einfach, dass die Kampagne einfach so lange her ist bei mir. Und jede Season Level zu hat ratzfatz auf 60, weil ich meistens entweder Edo ziehe, gut, beim ersten Charakter nicht, aber wenn du dich ziehen lässt, ne, nachher, dann machst du, keine Ahnung, gibt's da Mechaniken, wo du einfach in 15 Minuten Level 60 bist, so, weißt du, und dann hast du das alles gar nicht mehr. Weil das Spiel beginnt ja erst eigentlich, wenn du Max-Level bist.
Keine Ahnung, wüsste ich nicht. Ich habe erst.
Nee, jetzt in der Kampagne nicht, da musst du durch einmal.
Ja.
Okay. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis nächste Woche in Alter Frisch. Es gibt diese Woche auch einen sehr persönlichen Podcast von mir. Savannah Talks ist gestern auch rausgekommen. Könnt ihr da nochmal reinhören. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Ciao, ciao.
Nehmt eure Vitamine.